Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Szefanowske. Es gibt sie noch, die Proteste gegen die Starsopranistin Anna Netrebko wegen ihrer früheren Nähe zum russischen Präsidenten Putin. Mal ein offener Brief, mal Demonstrierende vor dem Opernhaus, meist aufgerufen von ukrainischen Initiativen. Fast noch lauter schien der Protest vor einem Monat in Wien zu sein, als Anna Netrebko einen Auftritt kurzfristig absagen musste. Buhrufe, die nicht gegen sie gerichtet waren, sondern gegen ihre Einspringerin. Opernhäuser setzen jedenfalls wieder auf Anna Netrebko. In Paris war die Sängerin im Februar in Verdis Oper Ein Maskenball zu erleben als Amelia. Und die Staatsoper unter den Linden hat sie für diese Rolle jetzt nach Berlin geholt. Für eine Inszenierung, die in Valencia zum ersten Mal zu sehen war. Eine Koproduktion mit Berlin. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war jetzt bei der Premiere gestern Abend dabei. Gab es denn da gestern Abend Proteste gegen Anna Netrebko?
Ja, es gab Proteste vor dem Opernhaus. Wer das Haus unter den Linden kennt, da wo sonst die Taxis halten, da standen ungefähr 50 Protestierende, ziemlich lautstark, aber eigentlich gar nicht schlecht, weil ja, das kristallisiert sich an der Person von Anna Netrebko. Aber dort wurde eben auch gefragt, ich paraphrasiere, habt ihr euch jetzt wirklich mit diesem Krieg eingerichtet und geht hier in so eine teure Festtagepremiere? Und das ist ja nun auch keine ganz falsche Frage, ob das sich bei Anna Netrebko immer so richtig kristallisiert. Ja, schwierig, wir können halt nach wie vor nicht in ihren Kopf reingucken.
Verdis Maskenball handelt ja vom Gouverneur Ricardo, der liebt heimlich Amelia, also Anna Netrebko da, in diesem Fall die Frau seines Vertrauten Renato. Den treibt dann seine Eifersucht in einen Komplott gegen Ricardo und beim Maskenball, da ersticht er dann den Gouverneur, ohne dann zu wissen, dass der ihm gerade vergeben wollte. Alles etwas verwirrend. Wie wird denn diese Geschichte in Berlin gedeutet? Ist das ein Drama um Liebe und Eifersucht oder geht es ums Politische?
Sowohl als auch, jedenfalls versucht das Rafael Villalobos, der Regisseur. Er verlegt die Geschichte in die USA der 80er Jahre. Wir erinnern uns mit Grausen an die Zeit der AIDS-Krise und die empathielose Politik der Reagan-Regierung, die die Menschen wirklich hat reihenweise sterben lassen. Und er hat sich von Emanuele Sinisi ein Bühnenbild bauen lassen, das aber merkwürdigerweise eher aussieht wie ein zerbombter Palast der Franco- oder Mussolini-Zeit. Also da stehen dann irgendwelche alten Fernseher rum, auf denen CNN flimmert und Ulrika, die war eigentlich Wahrsagerin, wird zur Fernsehproduzentin, die eine schwarze Kartenspielerin vorschiebt und manipuliert. Dieses ganze AIDS-Thema bleibt aber reine Deko. Die laufen immer mal wieder mit diesen roten Schleifen rum, Solidaritätsschleifen, aber das bleibt so oberflächlich, das hätte man auch anders erzählen können mit diesem düsteren Stück, denn letztlich stehen dann die Protagonisten doch an den entscheidenden Stellen nur an der Rampe und singen uns frontal an, statt denn diese Beziehungen untereinander aufzuklären, wer da gerade wen mag, liebt, hin und her gerissen ist oder hasst. Villalobos setzt dann noch drauf, dass Oscar eigentlich der Page von Ricardo, der Transsohn ist von Renato und Amelia. Das muss man aber alles nachlesen im Programmheft. Das sieht man nicht auf der Bühne. Ich habe überhaupt nichts dagegen, diese Geschichte auf der Bühne auf den Maskenball zu setzen. Es könnte sogar funktionieren, weil das Stück so dunkel und so politisch ist. Aber das kann er offenbar nicht, der Herr Villalobos.
Nun haben viele ja vermutlich ihr Premierenticket wegen Anna Netrebko gekauft. Hat sie denn in der Rolle der Amelia überzeugt?
Für Anna Netrebko kommt das dann doch ein bisschen spät. Die Stimme ist inzwischen sehr dunkel. Sie muss einiges mit Kraft machen. Die Intonation stimmt auch nicht immer. Wir hören sie im Duett mit Charles Castronovo. Mm. Man hört schon in diesem kleinen Ausschnitt, dass die ordentlich auf die Tube drücken. Das gilt noch viel mehr für den Renato von Amatovschin Enkbat. Mir ist versichert worden, er sei einer der besten Baritone unserer Zeit. Das hat er gestern nicht gezeigt. Er hat sich da ziemlich laut durchbewegt, als wäre es Rigoletto im Wutanfall. Das ist Renato nicht. Eine recht gute Ulrike ist Anna Kissiudit und auch der Oscar von Enke Leda Kamani macht das sehr ordentlich, aber Enrique Mazzola als Dirigent treibt das alles in Lautstärkenrekorde und das hat Verdi wirklich nicht verdient.
Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war das über die Verdi-Oper Ein Maskenball in Berlin mit Anna Netrebko. In den 1960er Jahren, da ist in den USA die Minimal Art entstanden, eine Kunstrichtung mit geometrischen Formen, klaren Farben und industriellen Materialien, alles stark reduziert. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zeigt jetzt das Werk einer Vertreterin dieser Kunstrichtung. Anne Truitt gilt als Pionierin der Minimal Art, auch wenn sie selber gesagt hat, für mich ist meine Kunst maximal, es mag nicht aussehen, als wäre da viel, aber für mich ist es alles. Ein im Gegensatz zu ihren meist männlichen Kollegen hatte Anne Truitt auch nicht das Ziel von Objektivität, you see what you see, sondern sie wollte möglichst große Bedeutung in die möglichst einfachen Formen bringen. Anne Truitt ist zwar schon vor mehr als 20 Jahren gestorben, im Alter von 83 Jahren, aber bisher hat es in Deutschland noch keine größere Ausstellung über sie gegeben. Von der Düsseldorfer Schau berichtet Sabine Oelze.
Hardcastle heißt eine schwarze, hoch aufragende Holzskulptur aus dem Jahr 1962. Wie eine Tür ohne Rahmen steht sie frei im Raum, hinten von zwei blutroten Planken gestützt. Einfach geometrisch schnörkellos und auch überwältigend. Anne Truitt nahm mit dieser Skulptur Bezug auf ein konkretes Erlebnis. Vivienne Trommer, Kuratorin der Ausstellung in der Kunstsammlung NRW.
Mr. Hardcastle war ein Mann, der betrunken mit dem Auto auf Bahngleisen liegen geblieben ist und dann vom Zug erfasst wurde. Und dieses Ereignis hat sich so stark in ihr Gedächtnis eingeprägt, dass sie eben mit 41 Jahren diese Arbeit geschaffen hat.
Bis dahin hatte Anne Truitt schon vieles ausprobiert, doch alles wieder verworfen. Es ging ihr nicht um Reduktion, um der Reduktion willen. Sie nahm das Bild von der Wand und stellte es als eigenständige Form in den Raum. Farbe trat als Körper in Erscheinung. Clement Greenberg, der große Cheftheoretiker der Minimal Art, erkannte damals sofort die Radikalität.
Er war so schockiert von diesem Werk, dass er zurückgeschritten ist und sozusagen sich körperlich erfasst gefühlt hat.
Dieser Schockmoment stellt sich heute zwar nicht mehr ein, doch es ist erstaunlich, dass diese bahnbrechende Künstlerin, 1921 geboren und 2004 gestorben, vollkommen aus dem Blick geraten ist.
Nachdem sich der Kanon der Minimal Art dann so um 1967 verdichtete und diese Kunstrichtung nur noch für ihre Coolness, Serialität und Objekthaftigkeit stand, da begann Truitt sich von diesem Label zu distanzieren.
Und wurde vergessen. Die Ausstellung mit mehr als 100 Werken zeigt, wie konsequent Anne Truitt ihren Weg verfolgte. 9 hohe, farbintensive Stelen werden in luftigem Abstand als Gruppe platziert, beziehen sich aufeinander, lassen den Raum dazwischen fast flirren. Ein helles Blau erinnert an Sommer, ein dunkles Violett eher an Abend.
Truitt war zutiefst beeindruckt von Marcel Proust und seiner Idee, dass ein Sinneseindruck tief verschütterte Erinnerungen in uns wieder beleben kann. Und das ist eigentlich jedem ihrer Werke immanent.
Anne Truitt hat Psychologie studiert und mit traumatisierten Soldaten gearbeitet. Sie wusste, die Wahrheit liegt hinter dem Sichtbaren. Später studierte sie Bildhauerei und schuf eine Art Schule des Sehens. Genauso funktionieren ihre Arbeiten. Sie erschließen sich langsam. Die sorgfältige Präsentation im K20 bezieht die Betrachtenden ein in diese Erfahrung der Entgrenzung. Die freistehenden Skulpturen werden von Bildern ergänzt, in denen meist Farbe in horizontalen oder vertikalen Streifen angeordnet ist. Neben einem dunklen Grün scheint ein hellerer Ton auf, vielleicht mit Gelb gemischt. Man tritt näher, wieder zurück, die Farbe scheint plastisch zu werden.
Sie hat immer gesagt, was ich eigentlich versuchte, war Bilder von der Wand zu nehmen und Farbe um ihrer selbst willen in 3 Dimensionen zu entgrenzen.
In den 1970er Jahren trieb Jewitt das noch weiter mit den Arundel Paintings. Große, fast weiße Bilder, bei denen man erst nach und nach Unterschiede erkennt. Damals werden sie als zu leer kritisiert. Heute fordern sie das Sehen heraus und wirken radikal präzise. Das gilt auch für ihre Zeichnungen. Ein einzelner Strich auf weißem Acrylgrund. Sie liegen in Vitrinen, die leider viel zu stark spiegeln. Anne Jewitts Tochter Alexandra, die zur Eröffnung aus den USA angereist ist, beschreibt ihre Mutter als eine geradezu manisch Suchende. Nach dem Ausdruck, dem Horizont, nach dem großen Ganzen.
Always reaching for the expression, the complete, the horizon, always reaching for the edge.
Anne Jewitt wurde, wie viele Künstlerinnen, systematisch verdrängt. Die Minimal Art blieb Männersache. Was jetzt in Düsseldorf zu sehen ist, ist deshalb mehr als eine Retrospektive. Es ist auch eine Korrektur der Kunstgeschichte, die zeigt, dass Reduktion nicht bedeutet, Bedeutung zu vermeiden, sondern sie zu verdichten.
Sabine Oelze war das über eine Ausstellung zum Werk der US-Künstlerin Anne Jewitt in Düsseldorf. Kinshasa und Brazzaville, das sind die einzigen Hauptstädte weltweit, die sich in Sichtweite zueinander befinden. Sie liegen nämlich nördlich und südlich des Flusses Kongo. Kinshasa ist die Hauptstadt der sogenannten Demokratischen Republik Kongo, einer ehemals belgischen Kolonie, und Brazzaville die Hauptstadt der Republik Kongo, die war von den französischen Kolonialmächten besetzt. Nach der Unabhängigkeit in den 1960er Jahren, da wurde die ehemals französische Kolonie marxistisch, die ehemals belgische Kolonie antikommunistisch, und beide Länder wurden in der Folge von politischen Machtkämpfen und Kriegen erschüttert. Viele geschichtliche Ereignisse hat der staatliche Fernsehsender der Republik Kongo Telekongo dokumentiert. Und ein Dokumentarfilmer hat nun damit begonnen, dieses wertvolle filmische Erbe zu retten. Bettina Rühl hat ihn besucht.
Hassim Tal Bukambu tippt auf der Tastatur eines alten Schneidetisches herum. Das Gerät stammt aus der Zeit, als Film noch etwas Physisches war. Eine flexible, durchsichtige Kunststoffbahn, die eine lichtempfindliche Schicht trug. Bukambu führt durch das ehemalige Gebäude von Telekongo, früher der staatliche Fernsehsender der Republik Kongo. Der Sender zog 1962 hier ein, in ein flaches, blassorange gestrichenes Gebäude. Mittlerweile blättert der Putz von den Wänden. Bukambu ist Regisseur, Filmemacher und Archivar. Er möchte hier ein audiovisuelles Museum einrichten, wie er der Nachrichtenagentur AFP erzählte. Unser audiovisuelles Archiv ist in Zentralafrika einzigartig, denn bei uns wurde sehr früh mit Dreharbeiten begonnen. Wir haben unter anderem das komplette Archiv des sogenannten Freien Frankreich geerbt, aber auch alles, was damals im Kongo selbst produziert werden konnte. Das geplante Archiv in der kongolesischen Hauptstadt Brazzaville bewahrt damit auch einen wichtigen Teil der Kolonialgeschichte. Das Freie Frankreich, so nannten sich während des Zweiten Weltkriegs die Kräfte, die gegen das französische Vichy-Regime kämpften, gegen das französische Regime also, das mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Brazzaville war damals Verwaltungssitz der französischen Kolonien in Zentralafrika. Das Gebiet bestand aus den heutigen Staaten Kongo, Gabun, dem Tschad und der Zentralafrikanischen Republik. Brazzaville war Hauptquartier des Freien Frankreich in Zentralafrika und ein sicherer Ort, weit entfernt von Paris. Bukambu bleibt zwischen zwei Regalreihen mit rostigen alten Filmrollen stehen. Wir befinden uns hier also in dem, was ich als den Tresor des Kongo bezeichne. Die ältesten Aufnahmen, die im Kongo gedreht wurden, stammen aus den Jahren 1920 bis 1926. Sie wurden vor allem für den Film Kongo-Océan verwendet. Deshalb bezeichne ich diese Räume hier als eine Schatzkammer. Wir haben 35 mm und 16 mm Filme und vieles mehr. Der Film Kongo Océan ist ein aktueller französischer Dokumentarfilm über den Bau einer Eisenbahn, die vom Atlantikufer ins Landesinnere führte. Die Regisseurin Katrin Bernstein nutzte bis dahin unveröffentlichtes Archivmaterial und Interviews, um die Zwangsarbeit tausender Afrikaner beim Bau der Eisenbahn zu dokumentieren. Bis zu 20.000 Menschen sollen gestorben sein. Bukambu hat bei der Produktion mitgewirkt. Er stellte Material aus dem Archiv und sein historisches Wissen bereit. Durch die offenen Lamellenfenster kommt der Lärm der Straße. Auf Tischen stehen alte Schneidetische, Kameras, Projektoren. Auf anderen liegen Stapel mit Drehkassetten, Material aus etwas späteren Jahren. Weitere Kassetten stehen in etlichen Regalmetern. Ein Team von Freiwilligen sichtet alles, analysiert den Zustand und versucht zu bewahren, was noch zu retten ist, durch Digitalisierung und Restauration. Bukambu führt in einen Nebenraum voller rostiger Filmrollen. Hier sehen Sie alles, was nicht mehr zu retten ist. Das veranschaulicht die Dringlichkeit, mit der wir jetzt handeln müssen. Denn auf jeder Spule war etwa eine Stunde Film gespeichert. Stellen Sie sich vor, wie viele Stunden an Film schon für immer verloren sind. Wir müssen schnell handeln.
In der Republik Kongo gibt es ein Projekt, um das filmische Material zur Geschichte des Landes zu bewahren. Das war ein Beitrag von Bettina Rühl. Das Von der Heydt Museum in Wuppertal erinnert jetzt in seiner neuen Ausstellung quasi an einen Sohn der Stadt. Karl Großberg wurde nämlich 1894 in Elberfeld geboren, heute ein Stadtteil von Wuppertal. Eigentlich hieß er Grand Montagne, aber sein Vater hat den Namen eindeutschen lassen, wohl sehr zum Bedauern des Sohnes. Aus Grand Montagne wurde also Großberg. Karl Großberg, das ist ein Name, der in Zusammenhang mit der Kunstrichtung der neuen Sachlichkeit auftaucht. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man sich da zurückbesonnen auf die Welt des Sichtbaren, wobei Otto Dix und Georges Cros bekanntere Vertreter dieser Strömung sind. Unser Chefreporter Kultur Stefan Koldehoff hat die Ausstellung in Wuppertal gesehen. Karl Großberg, sachlich, magisch, visionär heißt der Titel. Sind denn sachlich auf der einen Seite und magisch visionär auf der anderen Seite, ist das kein Widerspruch?
Doch, das ist ein Widerspruch, aber es ist ein sehr schöner Widerspruch, weil das, was Sie gerade gesagt haben, Rückbesinnung auf die Welt des Sichtbaren, das ist natürlich das Sachliche. Das sind die Motive, für die Karl Großberg eigentlich bekannt geworden ist. Das sind die sachlichen Landschaften, das sind aber auch Bilder von Industrieanlagen, Webereien, einzelne Maschinen, Turbinen, Silos. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die sogenannten Traumbilder. Die sind unheimlich, die sind rätselhaft. Da sitzen plötzlich Fledermäuse, Affen, Vögel auf diesen eigentlich ganz klar gemalten Industriebauten, erinnern an Lebensformen, bevor der Mensch das Regime auf der Welt ergriffen hat. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Dualismus in dieser Ausstellung, denn es kommt beides vom selben Maler. Es haben also offenbar zwei Herzen in seiner Brust geschlagen. Wenn man jetzt aber weiß, dass ungefähr zu der Zeit, in der Karl Großberg in Deutschland gemalt hat, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, in Frankreich die Surrealisten am Zug waren, die genau das gemacht haben, Traumwelten mit Realität verbinden. Und wenn Sie sich dann ein Bild angucken, wie ein Stillleben mit dem Titel Die Elemente, dann denken Sie auch, Sie haben Magritte vor sich, dann passt es plötzlich wieder.
Mhm. Die Ausstellungsmacher ziehen ja Parallelen zum Strukturwandel heute in der Region, nennen die Werke Großbergs dann auch aktuell in künstlerischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Löst denn die Ausstellung dieses Versprechen ein?
Also ich glaube, dass das das dritte Schlagwort ist, der Visionär nämlich, der damit gemeint ist. Denn tatsächlich ist es ja heute so, wenn wir uns, und auch das kommt in der Ausstellung vor, Straßenfotografien von Thomas Struth angucken oder die Industrieanlagen, die Bernd und Hilla Becher fotografiert haben, dann geht's da ähnlich wie bei Großberg auch nicht wirklich um eine Funktion. Dann sieht man nicht, wofür das da ist, was da abgebildet wurde. Dann fasziniert allein der skulpturale Charakter, die große Form, der gelbe Kessel mit grünen Querbalken davor und dahinter. Fast ein bisschen wie eine Parodie auf den Konstruktivismus, den es damals auch gegeben hat. Und dann sieht man, wie viele Menschen, bis hin natürlich zu Konrad Klapeck, der ganz, ganz ähnliche Bilder gemalt hat in den 60er, 70er Jahren, wie sehr Karl Großberg offenbar und die neue Sachlichkeit bis heute beeinflussen.
Und es gibt auch einen Einfluss auf die Fotografie.
Ja, auch das kommt prominent vor, und zwar in doppelter Hinsicht. Also zum einen gab es in der Neuen Sachlichkeit viele berühmte Fotografen, Albert Renger-Patsch wäre ein Name, den man da nennen könnte, oder natürlich August Sander, der versucht hat, alle Menschentypen und alle Berufe, die es in Deutschland gibt, abzubilden. Also das war das eine, und die haben sich auch gekannt, gerade Sander und Großberg. Und auf der anderen Seite, ganz banal, hat Großberg oft nicht nach der Realität, sondern nach Fotos gemalt. Es war für ihn also auch ein Mittel zum Zweck.
Er soll sich 1939 das Leben genommen haben, hat also die Zeit des Nationalsozialismus erlebt. Wie war denn sein Verhältnis zum Nationalsozialismus?
Ich würde sagen, er hat sich arrangiert, und das war ein sehr aktives Arrangement. Also wenn man sieht, dass er an 6 großen Gruppenausstellungen der Reichskammer der Bildenden Künste teilgenommen hat, dass er 34 einen großen Auftrag für ein monumentales Wandgemälde noch bekommen hat, 35 eine große Retrospektive im Volkwang-Museum in Essen stattfinden konnte, dann sieht man, dass er nie entartet war. Was er gemalt hat, passte irgendwie zur NS-Ästhetik. Die war allerdings, muss man sich auch klar machen, lange noch offen. Es gab keinen festgelegten NS-Kunststil bis 36, 37. Und Karl Großberg kam traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurück, ist dann für den Zweiten Weltkrieg auch eingezogen worden, hat dort einen Autounfall verursacht, sollte vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Und das hat letztlich dazu geführt, wie man jetzt weiß, dass er nicht bei diesem Autounfall gestorben ist, sondern dass er sich das Leben genommen hat. Also auch neue Erkenntnisse über den Menschen in einer Ausstellung, die großartig zusammengestellt, großartig gehängt und großartig erklärt ist.
Im von der Heydt-Museum in Wuppertal. Und es geht um den Maler Karl Großberg. Das waren Informationen von unserem Chefreporter Kultur, Stefan Koldorf. Aus einem Museum in Norditalien sind 3 wertvolle Gemälde gestohlen worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen jetzt mit Antje Allroggen.
Wie die Polizei heute mitteilte, handelt es sich dabei um 3 Gemälde mit einem gemeinsamen geschätzten Wert von 10 Millionen US-Dollar. Das sind etwa 9 Millionen Euro. Die Diebe gelangten durch den Haupteingang in das Gebäude. Heraus kamen sie mit Cézannes Bild Tasse und Teller mit Kirschen, Renoirs Die Fische und dem Bild Odaliske auf der Terrasse von Matisse. Das Museum, untergebracht in einer Villa in der Nähe von Parma, beherbergt die private Sammlung der Fondazione Magnoni Rocca und umfasst Werke von Tizian, Goya, Tiepolo, Monet, Rubens und Morandi. Zur Bedeutung der 3 gestohlenen Gemälde sagte der italienische Kunsthistoriker Flavio Caroli im italienischen Fernsehen:
Diese 3 Werke stellen den Beginn der großen Malerei des 20. Jahrhunderts dar. Es sind Werke von vollendeter malerischer Qualität, und das hängt natürlich auch mit dem Geschmack des Kunstsammlers Magnani zusammen. Wir befinden uns hier in der absoluten Oberklasse der Kunstgeschichte.
Der Einbruch geschah schon vor einer Woche, dauerte nicht mehr als 3 Minuten und wurde bislang geheim gehalten, um die polizeilichen Ermittlungen nicht zu gefährden. Die 3 Gemälde sind nun in der Datenbank für gestohlene Kunst gelistet. In Deutschland ist der Umgang mit Kulturgütern und menschlichen Überresten nach wie vor nicht klar geregelt. Ein Koordinierungsrat soll nun die Rückgabeprozesse transparenter gestalten. Darauf haben sich das Auswärtige Amt, der Kulturstaatsminister sowie Länder und Kommunen geeinigt. Den Vorsitz übernimmt das Auswärtige Amt als zentraler Ansprechpartner für die Restitution von Kulturgut. Seit heute steht der chinesische Künstler Gao Zhen in China vor Gericht. Er ist Teil des regimekritischen Künstlerduos Gao Brothers. Das Kollektiv hatte Kunstwerke geschaffen, die die chinesische Kulturrevolution kritisierte. Miss Mao etwa ist eine Skulptur mit riesigen Brüsten und langer Pinocchio-Nase. Die künstlerische Arbeit Die Hinrichtung Christi zeigt eine Gruppe Mao Zedongs, die mit ihren Gewehren auf Jesus zielt. Beide Brüder leben schon seit vielen Jahren in den USA. Gao Zhen wurde 2024 in China festgenommen, als er das Land für einen Familienbesuch gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Sohn bereiste. Der Vorwurf, er habe Ehre und Ansehen von sogenannten Helden und Märtyrern verletzt. Die Verhandlung fand heute, wie in China üblich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil steht noch aus.
Antje Allroggen war das mit den Kulturmeldungen, und damit geht Kultur heute zu Ende.